Hallo und herzlich willkommen zu Logbuch Digitalien, die Show über alles Digitale, alle vier Wochen mit Markus Hörster
und Christian Cordes.
Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei Episode 92. Hi Christian, grüß dich.
Hallo Markus.
Ja, und du bist gerade im Apple-Fieber, ne?
Naja, ich sag mal, als Apple-Janer ist man natürlich bei dieser Apple Week mit jeden Tag einer neuen Enthüllung und nicht irgendwie eine Show, die man sich 5 Stunden lang angucken muss. Ist man so ein bisschen bezockert und entzückt.
Heute haben sie was ganz Besonderes vorgestellt, hast du mir eben beim ersten Treffen heute Abend erzählt.
Ja, es gibt einen neuen Mac Mini und wir sind beide, glaube ich, der Meinung, dass es eventuell in unsere Wohnstuben einziehen könnte, das Gerätchen.
Sieht aus wie Mac Studio, ne? Was vor ein paar Jahren erschienen ist, nur eben in klein offenbar. Du sagst es so groß wie ein Apple TV?
Ja, so ungefähr in der Größe. Also wesentlich kleiner geschrumpft. Guckt euch sonst mal auf YouTube das Video an. Zudem hat Apple ein kleines Video zugemacht und er sieht so ein bisschen aus wie so Mac Studio und Apple TV. So ein Grund. Aber darum soll es heute nicht gehen.
Darum geht's nicht. Vielleicht in der nächsten Ausgabe, weil es gibt ja bestimmt viele Technikneuheiten in den nächsten Wochen. Aber heute haben wir wieder einen spannenden Gast eingeladen, Christian. Wen haben wir denn heute?
Genau, unsere Sendung heißt heute Flinke Spalten. Jetzt könnte man natürlich meinen, hä, Spalten? Was meint ihr denn damit? Unser Gast heute ist Andrea Weichand. Bekannt als mit ihrem Buch auch Agile Datenkompetenz und ein zweiter großer Hashtag, wo ich ja ehrfürchtig mich eher niederknie, weil ich da absolutes Neuland und selber null Ahnung richtig habe, ist Excel. Hallo Andrea.
Hallo, grüßt euch.
Grüß dich, schön, dass du dabei bist.
Genau, und was wir immer mit unseren Gästen am Anfang machen, ist ein kleiner Schnellcheck. Wir stellen dir praktisch zwei Begriffe zur Verfügung und du musst dich einfach spontan für den einen oder für den anderen entscheiden. Markus, magst du starten?
Mache ich gerne. Android oder iOS?
Beides.
Windows oder macOS?
Auch beides.
Auf der Pizza eher Hawaii-Belag oder Thunfisch?
Dann unbedingt Thunfisch.
Kaffee oder Club Mate?
Kaffee.
Design oder Code?
In dem Fall Code. Aber es ist schwierig.
Reichweite oder Interaktion?
Interaktion.
Dann jetzt eine Frage, die wieder ein bisschen aktueller geworden ist nach den neuesten Entwicklungen bei Twitter oder X, wie es ja inzwischen heißt. Blue Sky oder Threads?
Wenn, dann eher Threads, aber ich habe es wieder deinstalliert. Genau. Also ich hatte es mal eine Zeit lang.
Okay. Auto oder ÖPNV?
ÖPNV, ganz eindeutig.
Spiegelreflexkamera oder doch das Smartphone?
Smartphone.
Anzug oder Hoodie?
Hoodie.
Mail oder Messenger?
Messenger.
Kreative Intuition oder künstliche Intelligenz?
Kreative Intuition.
Eule oder bist du eher die Lerche, chronobiologisch gesehen?
Auf jeden Fall die Eule.
Tablet oder Typ Laptop?
Dann lieber der Laptop.
Und letzte Frage, Radio oder Podcast?
Podcast.
Sehr schön. Das war's auch schon. Hast es überstanden, unseren Schnellcheck. Sehr gut. Dann haben wir dich auch noch ein bisschen näher kennengelernt über das eigentliche Thema hinaus. Und da wollen wir jetzt einsteigen, Christian.
Genau, Andrea. Magst du dich einfach mal kurz vorstellen, wer du bist und wie hat das Thema dich eigentlich gefunden, dass du, sag ich mal, vorantreibst, agile Datenkompetenz?
Sehr gerne, Markus. Also ich bin Andrea Weichand. Ich bin Excel-Fan. Ich bin Ex-Controllerin, ich bin Datenanalystin, ich bin eben Autorin, wie ihr schon gesagt habt, und ich laufe ja täglich im Schnitt 10.000 Schritte und bin wahrscheinlich einer der größten Notizbuchfans der Welt. Und mein Thema hat mich gefunden oder es wurde mir besser gesagt zugetragen. Ich habe vor ja jetzt fast 20 Jahren angefangen, dual zu studieren. Und da hat man ja so Theorie und Praxiswechsel. Und ich war da in der Buchhaltung den vorletzten Sommer, also vor dem letzten Studienjahr, und sollte da 3 Monate fast bleiben. Und ich konnte es schon nach wenigen Tagen nicht leiden. Und ich hatte aber dann das Glück oder das Pech, das kann man dann entscheiden, dass ein anderer Student noch in die Buchhaltung musste. Und dann kam die Personalerin zu mir und meinte so, Andrea, du darfst ins Controlling. Und ich so, oh, fuck. Und genau, im Controlling ist ja auch sehr, sehr zahlenlastig und das konnte ich mir zum damaligen Zeitpunkt noch nicht vorstellen. Aber es war, wie man so schön sagt, der Game Changer für mich. Und da habe ich dann alles über Daten, Excel, Controlling, Tabellen gelernt. Und das Thema hat mich seitdem auch nicht mehr losgelassen.
Und hast du Excel lieben oder hassen gelernt?
Am Anfang war ich total verliebt in Excel. Das war eben mein Job und im Controlling gab es damals also fast ausschließlich Excel. Also wir haben damals schon auch mit Datenbanken gearbeitet, aber Excel war so das hauptsächliche Tool. Und ich bin dann aber nach ein paar Jahren auch dahinter gekommen, dass es nicht so toll ist, wenn man das jeden Tag, den ganzen Tag macht und vor allem dann auch Nachtschichten und Urlaubssperre wegen Excel und die Berichte und Reportings, die da fertig werden mussten und Planungen und so. Daher habe ich beide Seiten kennengelernt und habe das Beste für mich draus gemacht.
Die meisten, die ja Excel nutzen, nutzen es ja so klassisch, ich sag mal so als erweiterten, ohne das jetzt wie gesagt böse oder despektierlich zu meinen, als erweiterten Taschenrechner. Also sie fügen irgendwelche mathematischen Berechnungen, machen im Zweifelsfall eine schöne Tortendiagramm da draus oder ähnliches. Aber das Tool, und so verstehe ich dich auch, kann ja wesentlich mehr als das, was, ich sag mal, 90% der Anwender damit machen. Es gibt ja diesen Satz von Bill Gates damals, der gesagt hat, warum sollte ich einem Personalcomputer ein Handbuch beilegen? Der Großteil der Menschen gibt sich mit dem 20% zufrieden, die er sich autodidaktisch aneignet, und 80% der Leistungsfähigkeit des Prozessors und Co. schöpft sowieso der Nutzer nicht aus. Ist das auch so ein bisschen mit Excel, dass man eigentlich so in der klassischen Sachbearbeiter- und Office-Welt Excel unterschätzt und gar nicht das völlig ausreizt? Also wie ist so dein Plädoyer?
Ja, das könnte man meinen, aber ich sehe es mittlerweile eher anders. Ich glaube, es wird überschätzt und es wird viel zu oft genutzt für alles Mögliche, was man sich eben vorstellen kann. Und ich bin der Meinung, weniger Excel ist eigentlich mehr. Und man kann so ein paar Excel-Basics machen. Und es gibt sicherlich einige Aufgaben, die da drin sehr, sehr viel Sinn machen. Aber wenn das dann so über die Jahre ausufert und immer mehr in Excel passiert und so richtige Excel-Monster, wie ich es gerne nenne, entstehen, dann ist es Zeit vielleicht, da mal nach was anderem Ausschau zu halten. Daher bin ich da so, also über eine Formel hinaus kann man natürlich sehr, sehr viel mehr auch machen und aus Excel auch herausholen und da auch gute Sachen machen ohne Formeln zum Beispiel. Aber ich bin eher dafür, dass es, wie gesagt, weniger genutzt wird und dafür dann aber effizienter.
Ja, für manche ist es dann vielleicht so eine Art Selbstzweck geworden, in Excel mit Zahlen zu hantieren. Aber auf jeden Fall kann man ja sagen, Excel ist der de facto Standard heute für Tabellenkalkulation. Aus deiner Sicht, warum ist Microsoft da seit Jahrzehnten so stark? Und vielleicht, welche Tools würdest du als Alternative empfehlen?
Ich glaube, es hat sich einfach also in allen Unternehmen tief verankert und es ist ja schon sehr alt. Es ist, glaube ich, fast genauso alt wie ich. Also fast dann auch schon 40 Jahre und es hat sich natürlich da festgesetzt. Und Alternativen sind einmal natürlich, dass man mit Excel anders umgehen lernt, weil mal ehrlich, wer hat schon wirklich alles in Excel so gelernt, wie man es auch machen sollte, sondern man macht das eher so nach Gefühl und googelt sich irgendwas zusammen. Und wenn man das aber tagtäglich benutzt und sehr, sehr viel davor sitzt und fast keine Zeit mehr für seine anderen Aufgaben hat, dann tendiere ich so in Richtung, ja, ein bisschen Automatisierung, Datenbanken im Hintergrund zu stellen und dann auch solche, ja, Reporting-Tools, Business Intelligence, wie man es auch nennt, zu nutzen und das praktisch zu professionalisieren.
Ja, auch in deiner Buchbeschreibung, da heißt es ja so ganz schön, die manuelle Arbeit im bekannten Tabellenkalkulationsprogramm Excel hat sich nicht nur etabliert, sie nimmt auch weiterhin zu. Dies ist ein großes Problem für die Innovations- und Zukunftsfähigkeit so mancher Controlling-, Sales- oder Marketing-Abteilung. Das fasst, glaube ich, das ganz gut zusammen, ne?
Aber da du jetzt ja auch den großen Erfahrungsschatz hast, magst du uns deine drei Lieblings-Shortcuts in Excel vielleicht verraten, die man unbedingt wissen sollte?
Schöne Frage. Also ich habe damals, als ich noch sehr viel auch eingetragen habe in Excel, sehr viel gepflegt habe, mochte ich sehr gerne Steuerung und Plus. Wisst ihr, was das macht?
Das vergrößert wahrscheinlich, oder?
Nein, es fügt das Datum ein, das aktuelle Datum. Und was ich heute auch noch, wenn ich Excel nutze, gerne verwende, ist Steuerung Plus und Steuerung Minus. Das fügt dann einfach eine Spalte oder eine Zeile ein. Da muss man nicht über die Maus gehen. Und was vielleicht noch super wichtig ist, wobei das heute auch mit Cloud vielleicht nicht mehr ganz so relevant ist, aber früher war es auf jeden Fall Steuerung S für Speichern. Und es gibt auch noch Steuerung T. Das ist auch noch sehr interessant, wenn man dann so ein bisschen in Richtung strukturierte Datenauswertung gehen möchte. Das macht nämlich dann eine intelligente Tabelle. Das waren jetzt vier, aber das sind so ein paar, die mir spontan wichtig sind.
Es gibt wahrscheinlich 4000 oder so. Jetzt gerade, wo du erzählt hast, ist mir eingefallen, irgendwie in Excel 97 oder so. Das war, glaube ich, die erste Version, mit der ich zu tun hatte. Da gab es immer irgend so ein Easter Egg, aber ich weiß gar nicht mehr, was das war. Da musste man irgendeine Formel eingeben und dann ist irgendwas erschienen. Aber tatsächlich weiß ich nicht mehr, was das war. Vielleicht in der Musikpause kann ich das mal für euch recherchieren.
Ich bin nur noch Clippy. Dieses hüpfende.
Ja, wollte ich gerade sagen, das war bestimmt noch so die Legende von Karl Klammer und ähnliche Microsoft-Gestalten. Und ihr seid immer noch bei Episode 92 von Logbuch Digitalien mit den flinken Spalten.
Genau, und ich habe ja angekündigt, in der Musikpause, wir hatten ja so ungefähr 3 Minuten Zeit, habe ich tatsächlich das Easter Egg gefunden aus Excel. Also meine Gehirnzellen haben das richtig abgespeichert. Excel 97, da gab es tatsächlich einen versteckten Flugsimulator und da flog man dann über so eine, weiß ich nicht, außerirdische Mondlandschaft und dann gab es da so einen Hügel, könnt ihr euch bei YouTube angucken, wenn ihr sucht nach Excel 97 Easter Egg, kann ich dann in den Shownotes auch verlinken. Da ist dann so ein Hügel, wo dann wie bei einem Filmabspann die ganzen Programmierer genannt sind. Also eine ganz nette Idee. Heute glaube ich gar nicht mehr so in diese Easter Eggs.
Aber wir machen natürlich weiter mit Andrea und die Frage, die sich natürlich so ein bisschen für mich stellt, ist, das Buch hast du ja genannt, agile Datenkompetenz und ich frage mich natürlich, wie agil sind denn Daten eigentlich heutzutage? Also oder was versteht man unter agilen Daten?
Ja, also das ist ja, Agilität ist ja ein sehr, sehr breiter Begriff und ich finde, Daten sind also von Haus aus nicht agil, sie sind eher starr und träge, aber es kommt natürlich darauf an, was man damit macht und wie man sie benutzt und wie man mit ihnen umgeht und da kommt Agilität einmal ins Spiel und sobald die Daten in einen Flow gegeben werden, also sobald sie in einen Datenprozess gegeben werden und dann vielleicht sogar automatisiert werden und flexibilisiert werden und aus diesen, man sagt ja, diese Rohdaten, die sind meistens ja gar nicht lesbar oder gar nicht interpretierbar, dass man die dann aufwertet, veredelt und da dann schnell verfügbar macht und ja das Beste aus den Daten rausholt, so in Richtung Entscheidung und so weiter. Da geht das so mit der Agilität der Daten los, aber es ist noch viel mehr als das.
Welche Rolle spielt KI dabei?
Die wird natürlich, also wird in Zukunft eine sehr große Rolle spielen, glaube ich, aber nur auch, wenn wir die Basics weiterhin verstehen. Also so Excel ist ja praktisch auch der perfekte Startpunkt, um datenkompetent zu werden. Und wenn man dann von seinen Formeln so ein bisschen weg ist und von dieser ganzen manuellen Datenarbeit dann in Datenbanken sich so ein bisschen einarbeitet, Excel vielleicht mit der Datenbank zusammen nutzt oder mit einer Pivot-Tabelle, das ist so ja ein ganz schönes, agiles Tool, auch in Excel, wenn man es so nennen möchte, dann weiß man auch, wie gut die eigenen Daten sind, man sich da so ein bisschen reinfühlen, kriegt ein Gefühl für die Daten, sind sie richtig, sind sie falsch, sind sie vollständig oder nicht. Und dann, glaube ich, kann man mit KI anfangen. Und dafür muss man auch vielleicht gar nicht studiert haben, sondern man kann sich da so reinfuchsen, je nach Beruf, den man natürlich hat. Aber wenn man eh viel mit Daten zu tun hat, ist das auf jeden Fall eine gute Perspektive.
Jetzt hast du ja gesagt, die Daten müssen so ein bisschen, ich sag's mal mit meinen Worten, agilisiert bewegt werden. Das heißt, sie sind von Natur aus, ich glaube, du hast gesagt gerade, sehr träge. Kann ich denn jegliche Form von Daten, sag ich mal, gefügig, / beweglich machen? Oder gibt es so auch in so einem Datenverständnis Daten, die eigentlich dafür gar nicht geeignet sind, aufgrund ihrer, ich sag mal, Beschaffenheit? Also wie muss man sich das vorstellen? Also das ist so, kann man einem einbeinigen Datensatz trotzdem einen Marathon laufen oder letztendlich, also gibt es da Abstimmung? Gibt es schlechte, gute Daten, um das so ein bisschen vielleicht greifbarer zu machen für den Zuhörer?
Ja, also die gibt es auf jeden Fall. Ich glaube, es liegt sehr viel an den Tools, wo die Daten drin stecken. Also jede Anwendung, jede App, die wir heute verwenden, da stecken überall Datenbanken dahinter. Und in Unternehmen finden sich manchmal sehr, sehr alte Anwendungen. Da sind die Daten natürlich sehr, sehr schwer zu greifen. Also ich glaube, es liegt gar nicht an den Daten an sich, weil die erfüllen ihre Aufgaben, dass sie einfach ja die ganzen Informationen, die ganzen Parameter zu gewissen Themen speichern. Und aber die Zugänglichkeit, das ist so das Entscheidende und das ist mal leichter, mal schwerer. Heutzutage gibt es ja dann sowas wie Schnittstellen, also auch in Excel kann man ja wunderbar schon gewisse vorgefertigte Datenbanken anknüpfen, indem man sich einfach anmeldet, also sowas wie eine Facebook-API zum Beispiel, oder wenn man dann da was auswerten möchte, dann geht das eigentlich recht gut. Aber wenn man in so einem alten ERP-System im Unternehmen irgendwas rausholen möchte, dann kann das schon mal eine ganze Mannschaft in Bewegung setzen. Ja. Also das liegt eher, glaube ich, daran und nicht an den als harten Daten an sich.
Ja, das Zweite, was mir bei dem Subwort Daten natürlich sofort in die Gedanken kommt, ist die Datenschutzgrundverordnung. Also sag ich mal, dieses Thema des Datenschutzes, und Daten sollen ja in irgendeiner Art und Weise auch zum Teil wie rohe Eier behandelt werden. Ich überspitze das jetzt mal so ein bisschen. Auf der einen Seite sagt man ja gerne, Daten sind so das neue Gold, das neue Öl und auch das, was wir wahrscheinlich reichlich produzieren und haben. Also eine vielleicht schier unendliche Quelle, die sprudelt. Aber auf der anderen Seite müssen ja Daten in ihrer Verarbeitung auch irgendwie ja geschützt werden, beziehungsweise unterlegen zum Teil Schutzklassen. Wie bewertest du das? Auf der einen Seite natürlich, je mehr Daten ich habe, desto wahrscheinlich kann ich komplexere Berechnungen, größere Datenbanken etc. pp. Führen, aber auf der anderen Seite bin ich natürlich auch eingeschränkt, und wir sehen aber ja, dass eine KI, damit sie wirklich gut wird, halt mit sehr, sehr vielen Datensätzen gefüttert werden muss, auf der anderen Seite.
Ja, das ist schon ein interessantes Thema. Ich bin jetzt keine Datenschützerin im Sinne von, dass ich das genau beurteilen kann, aber ich achte natürlich in meiner Arbeit drauf, dass mit den Daten, die ich arbeite, mit denen ich arbeite, auch, ja, dass das sinnvoll ist, dass das zweckbezogen ist, also das, was da eben diese Leitsätze auch sind. Und ich glaube, das sollte auch jeder für sich schauen, wenn er mit fremden Daten arbeitet, dass er auch einfach dran denkt, okay, was wäre jetzt, wenn das meine Daten wären? Und dann vielleicht auch mal darauf hinweisen, wenn da irgendwas falsch läuft. Und das sollten, also das müssen wir, glaube ich, erst noch lernen, wie wir damit richtig umgehen. Aber das liegt bei jedem Einzelnen und vor allem bei jedem einzelnen Unternehmen, wie es damit umgeht. Und wenn die Leute dafür offen sind im Unternehmen und das auch gut erklären, ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man seinen Kunden, wenn man so ein Datenprodukt irgendwie hat oder eine Software, dass man das ganz transparent auch macht. Also nicht nur, weil man es muss, sondern weil man es möchte und den eigenen Anspruch dran hat. Und ich glaube, dann gehen wir in die richtige Richtung. Und das muss dann reguliert werden, natürlich auf gewisser Ebene. Aber ja, ich appelliere da an den gesunden Menschenverstand auch ein Stück weit.
Wir sehen auf der anderen Seite auch dieses ganze Themenfeld von Open Data, also wo halt zum Teil Verwaltungen, Behörden, Institutionen, Datensätze ja kostenlos und frei in Datenbanken zur Verfügung stehen. Sowas wie, ich sag mal, Einwohnerentwicklungsdaten,
Geodaten,
ich weiß nicht, was mir noch alles einfällt, vielleicht auch irgendwelche Verkehrsdaten, wie oft man über eine Ampel in einem Ortsteil gefahren wird oder ähnliches.
Oder in der Wissenschaft Open Access.
Genau. Welche Kraft deiner Meinung nach liegt denn eigentlich in der Bereitstellung dieser offenen Daten und wie siehst du das aus Datenperspektive? Brauchen wir mehr Öffnung und Zugänglichkeit zu solchen Daten? Sind Daten vielleicht auch so etwas wie ja, in dem Kontext ein Allgemeingut, mit dem viele Menschen, wenn sie richtig einsetzen und bearbeiten würden, sehr, sehr viel Neues schaffen und kreieren können?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, da kann viel Gutes entstehen, da kann auch wieder viel Schlechtes entstehen. Es ist halt wirklich wieder so, kommt ganz aufs Thema drauf an. Aber ich glaube, dass dass die Datenkompetenz, wenn man das so sagen darf, insgesamt so über alle Leute hinweg bestimmt wachsen könnte, wenn wir diese Sachen auch nutzen und zusammenbringen vielleicht und dann natürlich mit den KI-Möglichkeiten. Also ich habe jetzt kein konkretes Beispiel im Kopf, aber es ist diese Datenmasse muss man ja natürlich auch erstmal durchdringen und das kann auch keiner alleine, sondern das muss dann auch wieder in der Zusammenarbeit und in einem ja, gemeinschaftlichen Zweck passieren. Dann ist es, dann wird es interessant und so ist es halt natürlich immer sehr mit viel Für und Wider belegt und daher ja, habe ich da keine perfekte Antwort für.
Ja, ich glaube auch, dass KI da in der Zukunft mehr und mehr unser Freund wird, um diesem Datenwust Herr zu werden. So langsam, ja, neigt sich die Sendung schon dem Ende entgegen, aber wir wollen natürlich noch mit Andrea Weichert, die unsere Gästin ist heute Abend sozusagen, über ihr Buch sprechen. Ist vor einem Jahr erschienen und das Ganze heißt Agile Datenkompetenz, Reporting-Prozesse mit und ohne Excel gestalten. Über Excel haben wir jetzt schon ausführlich gesprochen. Aber so generell, Andrea, an wen richtet sich das Buch denn und ja, worum geht es da? Was möchtest du den Leserinnen und Lesern mitteilen?
Genau, also es geht eigentlich oder an alle Angestellten, die Tag ein, Tag aus mit Excel arbeiten und sich teilweise eben rumplagen und vielleicht so ein bisschen auch den Wunsch haben, das ein bisschen hinter sich zu lassen oder sich allgemein zu verbessern und ja, da einfach die nächste Stufe zu erreichen, weil es gibt ja im Unternehmen IT-Abteilungen und auch sowas wie Business Intelligence und wenn das stärker zusammenwächst, dann wird das richtig gut und ich habe das halt in meiner Karriere erfahren. Ich war erst im Controlling und dann habe ich da ganz viel mit Excel gemacht und bin dann eben so hinter die Datenkulissen gekommen und zu den Datenbanken und so. Wenn man sich so einen Eisberg vorstellt, dann ist ja im Ergebnis immer nur der Report, die Auswertung, die PowerPoint und die ganze Magie passiert eigentlich unterhalb der Wasseroberfläche. Mhm. Und in dem Buch geht es praktisch darum, so diese neue Datenarbeit für sich zu entdecken. Und es startet eben mit Excel und dann, dass man sich auch mal aus diesem Excel-Arbeitsalltag rausnimmt, kreativ wird. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, weil man arbeitet irgendwie so ja von Monat zu Monat, von Tag zu Tag und hat dann meistens gar keine Zeit, mal so die Perspektive zu wechseln oder sich mal was anderes vorzustellen, was es noch gibt. Und dann gehe ich eben noch drauf ein, was überhaupt Datenkompetenz ist und welche Schritte man Richtung Business Intelligence unternehmen kann, also wie so eine Automatisierung von so einem Datenprozess passiert, eben mit Excel geht das und aber auch ohne Excel und darauf gehe ich ein. Und das Buch heißt ja Agile Datenkompetenz. Logischerweise gehe ich dann auch auf die Agilität in dieser ganzen Datenarbeit, im Umgang mit Daten ein. Und wenn man so in einer Abteilung sitzt und gar nicht weiß, was der andere tut und vielleicht macht er gerade das Gleiche wie ich, dann helfen da agile Methoden natürlich schon erstmal, um da auch ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Und am Ende ist dann noch der große Begriff Strategie. Ich habe das im Controlling damals ja so kennengelernt, okay, ich kannte die finanzielle Strategie eines Unternehmens, aber in dem Team, wo ich saß, hatten wir keine Strategie, mit welchen Tools wir vielleicht weiterarbeiten wollen, welche Weiterbildung wir brauchen, um eben auch auf dieses nächste Level zu kommen. Und das Finale des Buches ist dann praktisch so dieses New Data Work Konzept, die Methode, wo man diese ganzen Elemente zusammenbringt und wenn man die übereinander legt sozusagen in einer Tabelle sogar, dann kann man da so Maßnahmen rausnehmen, wie kann ich praktisch meine Excel-Kompetenz und Agilität zum Beispiel zusammenbringen und dann gibt es da ganz praktische Sachen und das widerspiegelt praktisch so meine Meilensteine auch in meiner Karriere, was ich gelernt habe und wodurch ich praktisch wirklich sehr viel Spaß in meiner Arbeit heute habe.
Ja, aber kann ich mir auch vorstellen, gerade in dem Bereich, da schleifen sich viele Sachen auch ein. Ne? Wenn man sich an manche Prozesse gewöhnt hat, dann bleibt man dabei und dann ist es vielleicht eine Hürde, vielleicht auf ja eigentlich elegantere Prozesse und Workflows umzusteigen. Und da kann man da bei dir bestimmt ganz gute Anregungen abholen. Erschienen ist das Buch ja im Springer Gabler Verlag, als E-Book erhältlich und auch als Taschenbuch, also als normales Printbuch. Wie ist denn das Buchprojekt überhaupt entstanden? Wie kamst du dazu, dieses Buch zu schreiben?
Das war so zu Corona-Zeiten, ne? In der Pandemie ist der Arbeitsweg weggefallen und ich habe dann praktisch versucht, praktisch das, was ich sonst in Überstunden gesteckt hätte, in mein eigenes Thema zu packen. Und es hat schon vor langer Zeit mal ein Kollege auch zu mir gesagt, ja, Andrea, schreib doch mal ein Buch über Excel. Aber davon gibt es genug. Und ich wollte praktisch auch wirklich diese Perspektive, diese Learnings, die ich in meiner Karriere hatte, da reinbringen. Und dann habe ich einen Instagram-Kanal gestartet, dieses New Data Work eben, und habe da meine Erfahrungen geteilt. Und dann brauchte ich eine Webseite und dann brauchte ich Texte. Und so als Zahlenmensch Texte schreiben, das ist am Anfang gar nicht so einfach. Und bin dann aber in so ein Buchschreibeprojekt, in so eine Gruppe reingekommen und dann mir meine Geschichte erstmal von der Seele geschrieben. Und ja, dann hat sich das weiterentwickelt und dann habe ich das Exposé beim Verlag eingereicht. Und die haben gesagt, ja, das passt. Und dann musste ich aber das ganze Buch, was eher so erzählerisch war, natürlich nochmal neu schreiben, auf die fachliche Ebene auch bringen. Das hat mich auch persönlich dann weitergebracht. Und die Geschichten, die sind sozusagen dann als Beispiel. Das ist die Marie, Theorie, die im Buch dann als Beispiel mal auftaucht, die sind dann geblieben. Und genau, so bin ich irgendwie, das war jetzt die Kurzform von meiner Buchgeschichte.
Genau, und unter newdatawork.de auf deiner Website, da erfährt man alles Weitere.
Genau.
Kommen wir nochmal zurück. Ich habe nämlich noch so 2-3 Fragen und vielleicht auch so Tipps für unsere Zuhörer. Wenn wir nochmal uns auf die Daten gucken, wo ist denn ein wirklich für dich guter Ort, um Daten aufzubewahren? Und wie kann man die Qualität von Daten als Laie so als erstes vielleicht irgendwie bemessen? Also früher hat man ja, ich mache mal so ein Beispiel, bei Fotografie mal gesagt, je mehr Megapixel, desto besser. Aber man kann ja nicht gleichsetzen, je größer die Excel-Tabelle in Megabyte oder Gigabyte, desto besser ist der Datensatz.
Je mehr Formeln, desto besser.
Je mehr Formeln. Also hast du da vielleicht so 2 Tipps?
Ja, also Daten gehören definitiv in eine Datenbank und ja, Excel kann das auch ein Stück weit leisten, aber es ist eben nicht skalierbar. Daher ja einfach, also die meisten Daten liegen eh schon in einer Datenbank und deswegen die da vielleicht nicht rausziehen, sondern direkt drauf zugreifen, das wäre so ein ganz wichtiger Tipp. Und da gibt es eben dem Excel auch entsprechende Möglichkeiten, das ist gar nicht so schwierig, genau. Und was wolltet ihr noch wissen?
Die Frage nach der Beurteilung der Qualität, genau, von Daten. Ja. Also kann man das irgendwo sehen? Also wird da kein Mindesthaltbarkeitsdatum oder ähnliches geben oder ein Schimmel, der sich ansetzt?
Ja, also die Qualität der Daten kann man, glaube ich, ganz gut beurteilen, wenn man so sein Thema gefunden hat. Und man hat ja immer eine Praxis zu den Daten. Und wenn man dann diese Use Cases, wie man so schön sagt, in den Daten wiederfindet und nicht so viele Lücken drin sind und alles ordentlich geschrieben ist. Also wenn es dann die Möglichkeit gibt, irgendwie, wenn man das in ein Feld eintragen lässt, dass es dann auch validiert wird zum Beispiel und dass dann man nicht irgendwie bei einem Datum dann einen Text reinschreiben kann. Das hilft auf jeden Fall schon mal, also vorher, und danach muss man dann das alles ausbaden. Daher ja, kann man muss man sich dann sehr intensiv damit beschäftigen, wenn man halt vorher nicht schon die Maßnahmen trifft.
Okay.
Das ist leider so.
Du hast vorhin etwas verraten in deiner Selbstankündigung, dass du diese 10.000 Schritte gibst und das bringt mich natürlich so zu dieser Frage. Es gibt ja diesen Trend the quantified self, also die Selbstvermessung. Wir selber generieren ja mit unseren Smartphones, Smartwatches, Fitness-Trackern und Co. ja auch sehr, sehr viele Daten. Und wenn du sagst, ja, 10.000 Schritte am Tag, machst du etwas mit diesen Daten, die du selber aggregierst und produzierst? Also nutzt du die auch für deinen persönlichen Health-Check oder gibst du deinem Hausarzt die EKG oder Blutsauerstoffdaten oder je nachdem, was du da generierst? Also bist du selber da auch unterwegs mit der Nutzung deiner eigenen produzierten Daten?
Also ich nutze es einfach, um selber festzustellen, weil Schritte zählen, 10.000 Schritte zu zählen, macht nun mal keinen Sinn. Also vielleicht habe ich eine Strecke, die ich laufen würde und dann wüsste ich es. Aber einfach dieser Nutzen, dass ich halt weiß, okay, ich habe mein Ziel erreicht. Also es geht ja bei Daten auch oft im Unternehmenskontext auch drum, okay, ich setze mir ein Ziel und möchte das erreichen und dafür brauche ich Daten. Und so ist es bei mir jetzt bei den Schritten auch. Ich habe mir das einfach vor 2 Jahren in den Kopf gesetzt und jetzt weiß ich, okay, ich habe in den 2 Jahren 7,7 Millionen Schritte zurückgelegt. Das haben vielleicht auch andere ohne Uhr gemacht, aber für mich ist es einfach eine schöne Zahl und ich weiß, okay, ich tue was gegen diese Sitzkrankheit und bewege mich einfach. Und das ist für mich der Mehrwert, dass ich einfach das Bewusstsein dafür habe.
Andrea Weichand, bis hierhin vielen Dank für das interessante Gespräch rund um das Thema Daten. Und da können wir bestimmt 10 weitere Sendungen mitfüllen. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn du mal wieder dabei bist.
Andrea, weißt du, was Braunschweig und München ein wenig verbindet, beziehungsweise was ganz lustiger Sidefact ist? In Braunschweig steht auf dem Burgplatz in der Innenstadt ein Löwe.
Okay.
Und dieser Löwe Wohin guckt der? Weißt du das?
Nach München?
Richtig. Das wissen die wenigsten. Heinrich der Löwe, also München, Markus, hol mich ab, München wurde von Heinrich den Löwen gegründet, ne?
Ich glaube ja, und wenn meine Geschichtskenntnisse mich nicht täuschen.
Ja, also ist München eigentlich was Braunschweigerisches. Und tatsächlich so in der Stadtführung erzählt man immer, der Löwe, der in der Innenstadt am Dom und auf dem Burgplatz steht, der guckt tatsächlich nach München. Und das ist praktisch die Verbindung.
Genau, dann passt das doch heute mit dieser Sendung hier deutschlandweit überspannt. Ja, und nur noch 2 Minuten Zeit. Logbuch Digitalien 92 neigt sich dem Ende entgegen. Christian, dein App-Tipp.
Genau, mein App-Tipp ist Dronic. Ich bin ja Drohnenpilot und habe auch noch mir jetzt letztens die DJI Neo besorgt, und Dronic ist quasi die App des Luftfahrtbundesamtes, LBAs, wo ich mal relativ schnell mit dem Smartphone, ohne praktisch den Controller hochzufahren und ähnliches, checken kann, ob ich hier überhaupt fliegen darf und nicht, auch Planungen von Flügen mit organisieren kann, Höhenangaben, Begrenzungen, Einschränkungen etc. pp. Deswegen ist das so mein kleiner Pilotentrip.
Daten,
ja, genau.
Andrea, hast du einen Tipp?
Ja, also ich habe eine Lieblings-App, das ist die Canva-App. Das ist so eine Kreativ-App, und da ich PowerPoint zum Beispiel gar nicht so gern mag, auch gerade aus diesen früheren Excel-Zeiten, wo ich dann immer alles darüber kopieren musste und so, ist Canva einfach für mich, jetzt wenn ich einen Vortrag habe oder irgendwas schön aufbereiten möchte, ist das einfach ein ganz tolles Tool, auch für Social-Media-Content und so weiter. Daher gibt es auch in einer Free-Version, und es kann ich wärmstens empfehlen.
Auf jeden Fall benutze ich auch regelmäßig. Ich habe auch was Kreatives, weil wenn man viel mit Daten umgeht, dann muss man einen Ausgleich haben. Adobe Fresco ist so eine Mal-App fürs iPad, für iPhone und auch für Windows-Tablets oder Windows generell. Und Adobe hat die jetzt völlig kostenlos gemacht. Vorher musste man eine jährliche Gebühr bezahlen, jetzt ist es völlig kostenlos. Ja, und das war's auch schon mit Logbuch Digitalien für heute. Vielen Dank nochmal, Andrea, dass du dabei warst. Schöne Grüße nach München.
Danke sehr.
Und wir hören uns wieder am 26. November, also in genau 4 Wochen. Und bis dahin wünschen euch Markus Hörster
und Christian Cordes
eine schöne digitale Zeit.